Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden?
Ui, 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 ui.
Und den allertiefsten Dschungel erforschen?
Wow.
Ganz allein verlorene Goldschätze finden?
Ding.
Und an den größten Dreckschrauben, die die Welt je gesehen hat?
Oh,
dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz, sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery Plus.
Millern Talk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
Moin, liebe Hörer. Ein anderer Fußball ist möglich. Jetzt werde ich angegrinst von der anderen Seite. Ist aber auch ein anderer Millern Talk möglich. Nicht nur, dass es uns jetzt zu hören gibt, es gibt uns zumindest heute auch zu sehen. Es gibt auch sonst noch ein paar Neuerungen und die wichtigste Neuerung befindet sich links von mir, nämlich mein neuer, jetzt für St. Pauli befindlicher Kollege Max Bronner. Hallo Max.
Moin Rupert, freut mich sehr, bin sehr gespannt, wie das mit dir läuft. Ob das mit dem Video eine gute Idee ist, müssen wir nochmal gucken, bei uns Radiogesichtern. Aber bei unserem heutigen Gast mache ich mir gar keine Sorgen und sag mal Moin, okay göttlich.
Moin, danke, dass ich hier sein darf.
Ja, ich hatte jetzt in den vergangenen Wochen immer den Eiffelturm so als Hintergrund bei Olympia. Ich glaube, es ist jetzt nicht viel schlechter geworden, es ist auch eine spektakuläre Kulisse, die sich jetzt mir hier geboten bekommt.
Also ich beneide dich sehr um den Eiffelturm und ich wäre sehr, sehr gern in Paris gewesen und ich weiß, dass einige Kolleginnen beim FC St. Pauli dort waren und da habe ich das ärgert mich sehr, dass ich es nicht geschafft habe und ich fand es fantastisch, auch am Fernsehschirm und ich hoffe, das Millern-Tor mit dem schönen Riesenrad im Hintergrund kann zumindest ein bisschen für gute Stimmung sorgen.
Ja, ich glaube, das wird ein bisschen entschädigen, wenn wir dann am Sonntag im Stadion sitzen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Wie sieht's denn bei dir aus in puncto Vorfreude?
Ja, ich meine, die Freude ist wirklich unfassbar groß, 13 Jahre, nachdem wir letztmalig in der ersten Liga waren und ehrlicherweise auch einiges gut zu machen haben. Also ich zähle irgendwie 3:13 Gegentore aus den letzten Bundesliga-Spielen und ich bin wahnsinnig froh, dass wir alles versuchen dürfen als Herausforderer, diese Statistik jetzt wieder aufzupolieren. Und das wird unsere Aufgabe sein. Und wir haben wirklich alles dafür und auch das maximal Mögliche gemacht, dass wir sagen, wir präparieren uns für diese Saison, so gut es geht und mit all den Möglichkeiten, die man als ökonomisches, sage ich mal, in den letzten Tabellengefilden befindlicher Verein darbieten kann. Und das ist für uns die große Aufgabe. Und das macht uns Spaß, weil wir sind ja auch bekannt dafür, auch mal gegen Widerstände gerne angehen zu können. Und diese Liga ist phänomenal. Also ich kann echt sagen, ich kann gar nicht aufhören zu reden sogar, weil ich war am Wochenende Leverkusen und habe mir da dieses unfassbare, tolle Fußballspiel Leverkusen gegen Stuttgart angeguckt und diese Teams bei uns erleben zu dürfen, da habe ich Bock drauf und ich habe auch Bock darauf, unsere Jungs gegen die zu sehen.
Gibt es denn überhaupt irgendwas, was du vermissen wirst an der zweiten Liga?
Ja, es ist zweite Liga ist eben, dass wirtschaftlich viel beieinanderstehendere, ist die spannendste Liga in Europa, sage ich immer. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil eben wirtschaftlich alles so eng beieinander oder viel enger beieinander ist als in der ersten Liga. Und das ist, da sind die Ergebnisse unvorhersehbarer. Das macht es spannender. Wir wissen, dass wir, und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt für den FC St. Pauli in der neuen Saison, dass wir nach inzwischen Tabellenplatz 5 und dann 1 und im Verhältnis mindestens in den letzten 1,5 Jahren sehr wenig verlorenen Spielen jetzt natürlich eine Saison vor uns haben werden, wo wir uns bemühen werden, eine ähnlich gute Statistik hinzubekommen, es aber natürlich deutlich schwerer wird. Und das ist auch wichtig, dass man das in den Erwartungen nicht runterschraubt. Wir wollen mit dieser Energie und mit dem, was wir uns an kontinuierlicher Arbeit auch hinbekommenen Werk fortsetzen. Und doch wird es so sein, dass wir mal das ein oder andere Spiel verlieren werden, aber wir uns davon nicht aus der Bahn werfen lassen, weil wir eine kontinuierliche, gute Arbeit im Aufbau, vor allen Dingen im Sport, hingelegt haben in den letzten Jahren. Und unser Auftrag ist ganz klar, wir sind Aufsteiger und wir wollen Bundesligist werden. Und das ist ein Riesenschritt, denn wenn man sich einfach mal vergegenwärtigt, von einem Aufsteiger zu einem etablierten Bundesligisten sprechen wir hier grundsätzlich fast von einem Delta 30 Millionen Euro Sportbudget und die sozusagen mit guter Leistung und auch mit Overperformance sozusagen zu überwinden. Das wird unsere Aufgabe und da haben wir richtig Bock drauf, mit dem nötigen Respekt, aber wer den FC St. Pauli kennt, weiß auch, wir sind frech genug, das anzugehen.
Vielleicht letzte Frage zur zweiten Liga. Vermisst man die Derbys gegen den HSV?
Ach, das ist tatsächlich, der HSV ist ein riesen Club und ein Riesenverein. Es macht natürlich Spaß, gegen all diese Vereine immer zu spielen, egal ob Schalke, HSV und so weiter. Jetzt ist ein Stadtderby natürlich immer auch eine Riesenherausforderung für die Organisatoren und Organisatorinnen an den Standorten. Und ich finde es jetzt wirklich sehr angenehm, dass es auch mal eine Pause gibt.
Sonntag gibt es ja jetzt das Ende der Pause, zumindest der Bundesliga-Pause. Pflichtspielauftakt gab es ja schon in Halle. Jetzt kommt der erste FC Heidenheim, ist jetzt namentlich sicherlich nicht der größte Gegner. Da gab es ja generell in der zweiten Liga immer doch schon recht etablierte Traditionsvereine. Aber Heidenheim ist natürlich ein Club, der euch vorgemacht hat, wie man kontinuierlich sehr gute Arbeit leistet und vor allem auch, wie man in der Bundesliga bleibt.
Heidenheim ist ein spannendes Beispiel und ich wehre mich immer und es stört mich auch, dass, und das werden wir wahrscheinlich in den ersten Spieltagen immer alle hören, gerade wir vielleicht am ersten Spieltag, auch die Fernsehmoderatorinnen, die dann die ganze Zeit von Heidenheimisierung der ersten Liga im Gegensatz zur zweiten Bundesliga sprechen. Das ist wirklich, das muss man aus unseren Köpfen raus, was in den Standorten, die vermeintlich kleiner sind, für herausragende Arbeit geleistet wird, sehen wir in der ersten Bundesliga. Und die Erfolgsfaktoren sind sehr einfach. Es ist eine kontinuierliche Arbeit von Entscheidern, die dort seit Jahren miteinander eng arbeiten und ein klares Konzept verfolgen. Und auch natürlich gegen, ich komme immer wieder auf das Wort, gegen Widerstände auch Dinge durchsetzen können. Das mag an kleineren Standorten manchmal etwas einfacher sein, weil du eben nicht wie bei Schalke, Hannover, Nürnberg und allen großen Traditionsvereinen viele Mitglieder und so weiter hast, die dort viel Einfluss nehmen. Aber es ist eine herausragende sportliche Leistung. Und im Übrigen, damit man das auch gleich mal vielleicht thematisiert, das gilt auch für Nicht-Traditionsvereine wie RB Leipzig, bei denen wir definitiv die Struktur weiterhin kritisieren werden, die aber eine herausragende Arbeit im sportlichen Bereich hinter sich bringen und oder beziehungsweise auf die Platte bringen. Und zwar mit dem Einsatz von zwar viel mehr Geld, aber auch einen sehr guten Output liefern. Und das ist mir wichtig, dass wir das immer mal wieder uns vergegenwärtigen, wenn wir uns angucken, ist das vermeintlich klein und trotzdem ist Heidenheim eine richtige, wirklich starkes zusammengestelltes Team und die basteln da immer wieder eine widerstandsfähige Mannschaft Und das wird mit Sicherheit ein knackiges Spiel zum Anfang werden und wir haben richtig Bock.
Spielen im Europapokal am Donnerstag.
Spielen auch noch am Donnerstag, genau. Das ist eine, nur damit alle dann auch richtig informiert sind. Es ist übrigens das Team mit den meisten Sprints in der Bundesliga und ein Team mit den meisten Sprints in der ersten Bundesliga, was aus der zweiten Bundesliga jetzt dann aufstieg in der letzten Saison. Das ist mal erstmal, muss man den Hut vorziehen und da wissen wir, was auf uns zukommt, nämlich eine Mannschaft, die immer giftig ist, die immer sozusagen reinknallt und wir wollen uns da auf jeden Fall gegenstellen. Genauso wie gegen die Großen, die neben ihren Schnelligkeiten dann auch noch eine wahnsinnige individuelle Qualität dann mitbringen, wenn die Bayern kommen. Und da wird unsere große Herausforderung sein, dass wir sagen, wir wollen diese Spiele auf jeden Fall deutlich besser gestalten als die letzten Spiele 2011. Mir bleibt das 1:8 gegen Bayern München immer noch im Kopf und freue mich zwar für das Kopfballtor von Marcel Eger immer noch, aber ich sag mal so, die Tordifferenz müssen wir definitiv verbessern und wenn dabei auch mal ein Punkt rauskommt, freuen wir uns auch.
Ja. Dieser Satz, dass ihr Aufsteiger, aber noch kein Bundesligist seid, den hast du ja jetzt ja schon auch heute schon erwähnt. Auch dieses 30-Millionen-Delta hast du gerade angesprochen. Was fehlt denn noch, dass ihr Bundesligist seid und wie schnell kann das gehen?
Naja, man muss ganz klar sich vor Augen führen, der FC St. Pauli ist ein Verein mit eben der Struktur, die wir sind. Und die Struktur, die wir sind, die wählen wir bewusst und die wählen wir auch mit Überzeugung. Wir wollen ein e.V. sein, wir wollen 50 plus 1 einhalten oder genau genommen bei uns 100-0. Und das ist allein eine riesige Leistung. Davon gibt es nicht mehr so viele Vereine, eingetragene Vereine in der Bundesliga, weil wir dieses Miteinander mit den Menschen und auch in Bezug auf das, was wir unter Gemeinwohl, soziale Aktivität, sozialen Miteinander verstehen, eben auch in der Organisation leben wollen. Das ist eine Herausforderung gegen alle anderen Kapitalzufuhren, die in der im Profifußball natürlich möglich sind. Und das wird unsere große Herausforderung sein, da eine Antwort drauf zu finden. Denn wir haben Limitierungen, die auch naturgegeben oder die einfach so gegeben sind. Wir werden kein viel größeres Stadion mitten in der Innenstadt mal eben bauen können, weil wir mitten im innenstädtischen Umfeld natürlich situiert sind. Und wir sehr dankbar dafür sind, dieses Stadion haben zu dürfen und mit knapp 30.000 Leuten ist da natürlich, wir sagen immer so schön, eine gläserne Decke drin. Und diese gläserne Decke kannst du nicht ausbauen. Das heißt, wir haben einen Wettbewerbsnachteil gegenüber viel größeren Standorten mit größeren Stadien. Und dementsprechend ist unser Wachstum vor allen Dingen in den Feldern möglich, die sich, und das passt sehr gut zu uns in den letzten Jahren, die sich auf den Sport fokussieren. Wir müssen uns auf den Sport fokussieren, wir müssen uns auf Weiterentwicklung im sportlichen Bereich fokussieren, weil dort natürlich auch sowohl zwar das investitionsteuerste Kerngeschäft besteht, nämlich der Profifußball mit Spielern, mit dem Umfeld, was du darum schaffst, aber auch natürlich das Rendite stärkste. Und das ist für uns natürlich die Wachstumsmöglichkeit, die wir sehen, weswegen es auch ganz normal ist und für uns auch, ich bin vor 10 Jahren angetreten, der Weg gewesen ist, dass wir damals gesagt haben, wir müssen dringend an das Thema Transfererlöse rangehen, weil wir haben damals, waren wir glaube ich 104 Jahre alt, haben wir bummelig, würde ich sagen, keine 3 Millionen Euro mit Transfers in 104 Jahren eingenommen. Und wir sind jetzt in den letzten 10 Jahren bei knapp 30 Millionen angekommen. Und das sind eben auch Größenordnungen, in denen wir uns weiterentwickeln wollen, in denen wir uns weiterentwickeln müssen. Und das ist eine Chance, damit das auch nicht falsch verstanden wird, um den Standort mittel- und langfristig zu entwickeln, als sicherer Arbeitgeber agieren zu können, weil alle denken immer, in der Bundesliga gibt's regnet das Geld einfach vom Himmel. Ja, man bekommt mehr Geld, aber die Kostenstruktur wird natürlich, wächst genauso mit. Das heißt, wir sind weiterhin darauf angewiesen, diese Sondereffekte, Sondererlöse und vor allen Dingen auch im sportlichen Bereich weiterzuentwickeln. Und das ist ein Punkt, den wir weiterentwickeln müssen, den wir strategisch weiterentwickeln wollen, um, und du sagtest, wir sind bereits Bundesligist, das stimmt, Aber um ein etablierter Bundesligist zu sein, das muss ja der nächste Schritt sein, den wir auf Sicht gehen wollen, musst du eben kontinuierlich und geschlossen weiterarbeiten. Du musst, und das ist wirklich auch ein Appell an unsere fantastischen Fans, die uns mega unterstützt haben, dass wir auch in dieser Saison, wo wir mit Sicherheit Spiele auch mal verlieren können, dass wir sagen, hey, das ist so, aber wir gucken wieder nach vorne. Es ist draußen auf der Welt nicht alles gut, aber nicht verzagen, nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern wir wollen die Dinge auch weiterhin aktiv nach vorne treiben. Und das werden wir an der Kollaustraße und am Millerntor auf jeden Fall tun wollen, weil wir diesen Verein weiterentwickeln wollen. Und auch das habe ich vor 10 Jahren immer wieder gesagt. Wir wollen den sportlich bestmöglichen Fußball bieten, damit wir am Ende auch unsere gesellschaftlichen Themen gegenüber gerecht werden können. Das können wir am besten, wenn wir in der höchsten Liga spielen und wenn wir dementsprechend auch gehört und gesehen werden. Und das ist unser Anspruch.
Genau gemäß dieses Ziels, ihr habt jetzt mit wohl so um die rund 38 Millionen, du wirst die genauen Zahlen besser kennen, den wahrscheinlich zweitgünstigsten Kader der Bundesliga. Wäre es angesichts dessen vielleicht notwendig gewesen, noch mehr ins Risiko zu gehen und noch mehr zu investieren, oder wäre es auch vielleicht gar nicht möglich gewesen?
Also es ist immer eine Frage des, was ist überhaupt möglich, und wir dürfen immer noch davon zehren, dass wir eine von niemandem verschuldete Situation rund um die Corona-Jahre hatten, wo wir am Ende natürlich, wie alle anderen Clubs und Vereine, natürlich auch Dinge zurückzahlen dürfen und müssen. Und dementsprechend ist diese Zahl völlig unabhängig, ob sie nämlich stimmt oder nicht. Also ich sag mal immer, irgendwo zwischen 30 und 40 Millionen ist so das, was Aufsteiger sich, sage ich mal, in einem normalen Umfeld sozusagen leisten können. Außer es gibt, wie gesagt, einen frischen Kapitalzufluss, der extern reinkommt. Und die Möglichkeiten schöpfen wir in unserem Maximum komplett aus, was wir sozusagen auch für uns für richtig empfinden. Und richtig ist, Andreas Bornemann hat nachgewiesen, dass er hervorragend mit dem Geld, welches wir zur Verfügung stellen können, welches er aber letztlich natürlich auch nutzt, sehr gut umgeht und auch uns immer ein Stück weit besser gemacht hat. Und die Strategie ist ja auch nicht, sage ich mal, ist ja kein Coca-Cola-Geheimnis, dass wir am Ende natürlich gucken, wo finden wir entwicklungsfähige Spieler, wie können wir mit denen weiterarbeiten, wie schnell können sie sich in ein Team integrieren. Und auch da, wer die Arbeit der letzten 4-5 Jahre sieht, sieht ein gesundes, sinnvolles Wachstum. Spieler, die kommen, funktionieren nicht immer sofort im ersten Halbjahr, sondern es dauert manchmal ein halbes, manchmal ein ganzes Jahr, wo sie dann aber sich sozusagen an die Umgebung gewöhnt haben und dann eben in eine super Performance gekommen sind. Und das ist etwas, wo wir sagen, das wird unser Weg sein. Und wir fühlen uns mit dem Etat sehr wohl, weil das ist das, was wir uns leisten können. Auf der anderen Seite ist es ja so, ich verstehe jeden Fan, übrigens, der ich auch seit 30 Jahren ungefähr bin. Und ich würde mir auch wünschen, wir könnten noch weitere 30 Millionen in die Hand nehmen und vielleicht auch noch aktiv werden. Aber es muss alles ein sinnvoller Rahmen sein. Und da möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, wir sind hier jetzt nicht und sagen, mit weiteren 30 Millionen wärst du dann aber auch der ganz gesicherte Bundesligist, sondern das ist, muss sich ja entwickeln und die Arbeit muss nach wie vor gut sein. Und unser Prinzip ist immer, dass wir auch in der zweiten Liga ein vernünftigen und gutes Jahresergebnis erzielen können. Das konnten wir in den letzten Jahren aufgrund der Corona-Ergebnisse oder der Corona-Ereignisse und einiger Veränderungen, die wir auf dem Merchandising-Segment gemacht haben, konnten wir nicht immer erreichen. Das ist aber unser Anspruch und den werden wir auch weiterhin vollziehen.
Du hast gerade die Transfererlöse angesprochen, die ihr steigern wollt. Da habt ihr in diesem Sommer mal einen guten Start hingelegt, würde ich sagen, mit Fabian Hürzeler mal als Trainer und Erik da Silva Moreira. ja, sagt man so, hoher einstelliger Millionenbetrag eingenommen. Der gemeine Fan, wo du ihn auch gerade angesprochen hast, fragt sich dann natürlich, warum kann dieser Betrag nicht sofort in den Sport reinvestiert werden, sondern eben nur ein Teil davon.
Ja, das ist immer die, in Anführungsstrichen, die Milchmenschenrechnung, wo man dann am Ende mal so schaut, ja, da kommt doch Geld rein, das kann doch gleich wieder ausgegeben werden. Nein, es sind auch Abgrenzungsmomente. Wann werden diese Einnahmen vollzogen? Ist es vor dem 30.06., nach dem 1.07.? Welche Relevanz haben sie sozusagen auf die Bilanz der vergangenen Spielzeit oder der neuen Spielzeit? Was ist auch steuerlich am Ende erlaubt, was ist nicht erlaubt? Und für uns ist es einfach so, wir stellen am Ende ein Gesamtbudget zur Verfügung, dem Sport zur Verfügung, wo natürlich diese Einnahmen, die auch eigentlich in das letzte Jahr gehören, natürlich für das neue Jahr zur Verfügung gestellt werden, und zwar auch in nicht so kleiner Anzahl. Also da bewegen wir uns schon deutlich in Richtung dieser Beträge. Und wie gesagt, das ist immer auch, wir haben ja auch viel mehr TV-Einnahmen, wir haben Transfererlöse, und die Leute denken ja, wunderbar, jetzt gibt's auf einmal über 30 Millionen TV-Erträge plus sozusagen Transfererlöse. Ja, da muss doch dann jetzt sozusagen, ist doch der 40-Millionen-Etat quasi schon refinanziert. Richtig ist aber auch, und das muss man sich, das ist eine der wichtigsten Kennzahlen, mit der wir auch agieren, was sind sozusagen die prozentualen Ausgaben für Kaderkosten? Und da bewegen wir uns auf jeden Fall in genau dem Rahmen, in dem sich übrigens alle Bundesligisten bewegen, oder fast alle. Das ist nämlich immer zwischen, ich sage jetzt mal, 30-50% des Gesamtumsatzes. Und das sind ungefähr die Bereiche, in denen wir uns auch bewegen.
Ist ja auch nicht so, dass ihr überhaupt kein Geld ausgegeben habt. Ein bisschen was habt ihr investiert in Spieler oder aber auch in Alexander Blessin als Trainer. Wir haben es schon öffentlich gehört, so auch von Andreas Bornemann, warum er der richtige Trainer ist. Inwiefern warst du denn in die Trainersuche involviert und inwiefern hast du auch entschieden, yo, den nehmen?
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden? Ui, 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 ui. Und den allertiefsten Dschungel erforschen? Wow. Ganz allein verlorene Goldschätze finden und an den größten Dreck schrauben, die die Welt je gesehen hat, dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery Plus.
Also in den Tagen, wo ich nach den Feierlichkeiten sozusagen dann abgetaucht war, um das alles mal zu verarbeiten, habe ich sehr viel telefoniert, vor allen Dingen mit Andreas, und das war natürlich herausragend, wie schnell und wie gut wir sozusagen auch miteinander, sage ich mal, sowohl Kandidaten als auch die Thematik Fabian, dem wir wirklich nochmal großen Dank aussprechen wollen, weil es ist wirklich eine herausragende Geschichte, dass wir Trainer und Spieler entwickeln dürfen beim FC St. Pauli, und ich glaube, wir durften eine Zeit lang einen Trainer entwickeln, von dem wir noch, ob nun in Deutschland oder in England, jetzt gerade in England noch viel hören werden.
Stand heute und ist er Tabellenführer, kann man mal kurz sagen.
Tabellenführer in der Premier League, und wir müssen ganz, und ich habe ihm auch schon geglückwünscht, und ich freue mich wahnsinnig für ihn, dass er das schafft. Er hat noch eine große Herausforderung vor sich, das mag er vielleicht nicht gerne hören, aber er muss irgendwann ja auch noch mal lernen, wie Verlieren irgendwie geht. ich sag mal so, ich hätte nichts dagegen gehabt, wenn er das bei uns in der ersten Liga getan hätte. Ich glaube auch, dass er es mit uns gut getroffen hätte, mit uns verlieren lernen zu dürfen, ist, glaube ich, vielleicht das angenehmste Umfeld oder eins der angenehmeren Umfelder in der ersten Bundesliga. Und trotzdem ist es dann so, jemand mit der Ambition und mit der Möglichkeit, dem kannst du am Ende keinen Stein in den Weg legen. Das wollten wir auch nicht tun. Gleichwohl wir natürlich unsere wirtschaftlichen Interessen auch zu vertreten hatten. Und insofern erstmal danke an Fabian. Das ist mir echt nochmal wahnsinnig wichtig. Und wir haben dann sehr schnell, ehrlicherweise auch schon so ein bisschen, als das erste Mal so möglicherweise aufkam, waren wir echt ganz gut vorbereitet. Und es war sehr klar, dass es grob eine Handvoll Kandidaten, vielleicht ein bisschen weniger sogar, gegeben hat. Und das ist für uns etwas, wo wir uns aber dann auch immer schon eng abgestimmt haben. Und Alexander, und auch das sollte kein Geheimnis bleiben, war auf jeden Fall jemand, der sofort ins Auge stach, und Gespräche hat Andreas geführt, und die Gespräche waren auch sehr, sehr gut von dem, was ich gehört habe. Und insofern sind wir super froh, mit Alexander jemanden zu haben, der, sag ich mal, den Weg ein bisschen andersrum als Fabian gegangen ist, erst ins Ausland, also nach seiner Station bei RB und als Jugendtrainer dann ins Ausland gegangen, hat dort, glaube ich, wahnsinnig viel Erfahrung gesammelt und auch tatsächlich auch schon mal Spiele verloren. Vielleicht auch eine Eigenschaft, die für uns in der kommenden Saison auch eine wichtige sein wird. Und ist aber vor allen Dingen auch jemand, der wahnsinnig offen und persönlichen, sehr, sehr guten Angang und Zugang zu den Menschen, auch im Umfeld, also unseres Vereins und so weiter, bereits in wenigen Wochen gefunden hat. Und wir sind wirklich glücklich, auch ihn und auch seine Familie, die wirklich auch wunderbar ist, überzeugen zu können und dass sie zum FC St. Pauli kommen. Das war, glaube ich, auch nicht so selbstverständlich für jemanden, der die Möglichkeit hatte, mindestens mal europäisch, vielleicht sogar Champions League spielen zu können, zum FC St. Pauli zu kommen. Und auch das, muss man jetzt mal sagen, ist eine Geschichte, die der FC St. Pauli in den letzten Jahren natürlich erzählen kann. Wir sind eine Adresse, wo Leute wirklich Interesse haben zu kommen. Es wird uns abgenommen, dass wir im Sport ambitioniert arbeiten wollen, dass wir fokussiert sind, dass wir den Sport als etwas betrachten, was als Aushängeschild für unsere auch Community-Arbeit am Ende wesentlich ist. Und wir auch ein Umfeld schaffen, wo wir sagen, hey, wir wollen Leistung erzielen. Das wird auch mal mit Rückschlägen kommen, aber diese Rückschläge auch zu kompensieren und, wie gesagt, nicht zu verzagen und dann in den nächsten Schritt zu gehen und sagen, hey, wir wollen. Und das war auch das, wenn man sich, wie gesagt, mit dieser Bundesliga jetzt intensiver beschäftigt und zum Beispiel am Wochenende beim Supercup, was in Leverkusen für eine, ich sag jetzt mal, Leistungskultur herrscht, das ist wahnwitzig, welche Energie sozusagen von Vorstand über Trainer auf dieses Feld sozusagen übertragen wird. Das hat mich tief beeindruckt. Also, weil es wirklich ein sehr, sehr klar und entschlossenes Vorgehen sozusagen ist. Da kann man jetzt immer mal sagen, ist vielleicht auch manchmal einen halben Zentimeter da drüber, oder ich will es jetzt auch gar nicht tief bewerten. Und das hat jetzt auch nichts mit Leverkusen und St. Pauli oder Werksclub oder was auch immer zu tun. Ich finde es einfach spannend zu sehen, wie da so ein Team agiert, was sagt so, ey, wir werden hier noch gewinnen, egal ob wir zu 10 sind. Und wir werden das mit allen den Möglichkeiten, die uns dieser Sport liefert, sozusagen auch an den Tag legen. Und einem Trainer, der natürlich auch wahnsinnig sensationell ist mit Xabi Alonso, der dann auch von außen so viel reingibt und auch so eine Real Madrid-Attitüde da reingibt, das ist, wirklich, es war krass zu sehen.
Hast du da ein konkretes Beispiel oder einen Moment, wo du gemerkt hast, dass, oder ist es einfach das Gefühl, was man da bekommt?
Er hat die Spieler ganz klar an den Punkt gebracht, zu sagen, jetzt gehen wir hier auch energisch, auch in die verbalen Momente, um, ich sag jetzt mal ganz doof, und Sportlerinnen kennen diesen Begriff, um in die Köpfe der Stuttgarter zu kommen. Und das kann man jetzt vielleicht am Rande einer Fairness irgendwo bewerten, aber es ist auf jeden Fall etwas, wo man sagt, in einem Supercup, wo alle sagen, das ist irgendwie so ein Sommerkick und so weiter, dieses, wir wollen dieses Spiel noch gewinnen. Das war krass. Und das ist etwas, das haben wir bei unserem Team, finde ich, auch in den letzten Jahren immer wieder gesehen. Also immer wieder so, wenn wir jetzt auch gerade das Saisonende nochmal nehmen, ne? Also wo wir sagen, okay, man ist dann zu Hause gegen Osnabrück aufgestiegen, aber mit welcher Energie das Team dann noch Bock hatte, die Schale zu holen, Meister, also Zweitligameister werden zu wollen. Und das sozusagen auch für Fabian und fürs Umfeld auch so wichtig war, habe ich zum Beispiel total unterschätzt, dass unsere Fans und Mitglieder auch so ein Bock drauf hatten, dass dann diese Schale dann da war. Und ich dachte immer so, wir sind doch auch beim FC St. Pauli, so Schale ist doch so.
So ein bisschen egal.
Ist doch so ein bisschen egal. Also geil, dass wir aufsteigen, aber ist doch so ein bisschen, was habt ihr denn jetzt alle mit dieser Schale? Aber es ist so, es ist echt so ein krasses Symbol auch nochmal so, wir gehen jetzt diesen letzten Schritt und wir wollen ihn gehen. Und ich finde, es ist dann auch wieder ein Bogen zur Halle, wo es natürlich wahnsinnig schwierig und anders war. Wir trainieren gerade ein System, wo wir eher versuchen, sozusagen uns auf die schwierigen Erstligapartien mit wahnsinniger individueller Qualität ein bisschen einzustellen, ein bisschen anzupassen. In Halle haben wir dann System, oder mussten wir dann gegen einen Gegner spielen, der zwar auch aktiv mitgespielt hat, ohne Frage, aber wo klar war, dass wir mehr Ballbesitz wieder haben werden, also eigentlich so wie in der zweiten Liga, und wo wir uns dann vielleicht auch ein bisschen dann wieder schwerer damit getan haben, als jetzt gegen Lyon und Bergamo haben wir uns auch schwer getan, weil die eine individuelle Qualität hatten, die wahnsinnig war, haben wir aber gewonnen, und das ist eben so ein bisschen, zeigt so, diese Mannschaft ist so da, und ich freue mich so, dass diese Mannschaft so geschlossen geblieben ist. Das ist auch nochmal vielleicht so ein Hinweis auf Transferaktivitäten und so weiter. Wir finden, wir haben so eine wahnsinnig gute, geschlossene Mannschaft miteinander bei allen Umstellungen, die aber auch miteinander sozusagen da ist und auch alles nochmal reinwirft, um diesen nächsten Schritt zu gehen. Das haben wir dann in Halle gesehen. Ein Adam Schwegalla, den ich meine, unser langjährigster Spieler beim FC St. Pauli inzwischen, wie der sozusagen immer wieder mit reinkommen, super Leistung bringt und nochmal so eine Energie da reinbringt und dann dieses wahnsinnige Tor in der Nachspielzeit dann noch macht. Das wünsche ich mir. Das ist zwar für mein Herz nicht immer erträglich und ich dachte, ich müsste gleich mal wieder ein paar Wochen in Urlaub fahren nach dem Spiel, aber es war herausragend, dass wir das dann noch gerissen haben, und es war auch schwer. So.
Ich fand, bei aller sportlichen Qualität, Qualitätsunterschied, der ja zu sehen war, aber auch der sportlichen Umstellung, die man ja auch der Mannschaft angemerkt hat, war zu sehen, zumindest so in dem ganzen Konzept, das ist ein Team und die geben sich nicht auf und die spielen auch füreinander. Da muss man sich, glaube ich, die geringsten Sorgen machen. Also
ja, und auch jetzt dieses Thema, und ihr thematisiert das ja auch berechtigterweise immer, oh Gott, ist ein bisschen anders als bei Fabian, und ist das jetzt eigentlich schwer und ist das eigentlich schwierig für eine Mannschaft? Es ist doch völlig klar, dass wir dieses Spiel, was wir in der zweiten Liga spielen können, so nicht durchführen können. Das heißt, wir werden Anpassungen machen müssen, weswegen aber nicht die Systemumstellung möglicherweise mal ein Ergebnis besser oder schlechter macht, sondern es ist wie immer im Fußball. Es sind dann mal die Fehler, die passieren. Es sind dann mal ein Ablauf, der nicht funktioniert. Es ist dann auch mal ein Verletzungspech. Es ist dann mal der Flow. Es ist dann mal vielleicht auch ein bisschen die Psyche. Stichwort, man kommt in die Köpfe irgendwo rein. Und das sind die Momente, da müssen wir gut vorbereitet sein. Die kannst du trainieren, uns nicht in die Köpfe reinkommen zu lassen, sondern weiterzuarbeiten, immer weiterzugehen. Und ich glaube, da haben wir auch mit dem Staff drumherum, bin ich so dankbar, was wir in den letzten Jahren aufgebaut haben, was unsere Verletzungsanfälligkeit angeht. Toi, 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 dass das so weiter bestehen bleibt. Und das wird unsere Arbeit sein. Und wie gesagt, bei Rückschlägen werden wir weiter in Ruhe kontinuierlich arbeiten. Und die Geschlossenheit mit einer Erwartungshaltung, die jetzt nicht bitte 1:1 da anschließen kann, dass wir 1,5 Jahre, wie gesagt, ich glaube 7 oder 8 Spiele in 55 Spielen verloren haben, brauchen wir schon die Geschlossenheit aller und sagen, hey, wir gehen jetzt ran. Wir verlieren vielleicht mal, aber dann geht's erst richtig weiter.
Wir haben jetzt eine halbe Stunde über den Sport gesprochen, wenn man mal, du bist ja der Präsident des gesamten Vereins, hast auch andere Themen auf dem Schreibtisch. Was fehlt euch denn noch, um ein gestandener Bundesligist zu werden, was nicht mit dem Sport zu tun hat? Also zum Beispiel infrastrukturell, was das Stadion betrifft, keine Ahnung.
Ja, wir haben ja immer wieder Themen und ich bin da, muss man schon sagen, sehr dankbar auf der einen Seite in Gesprächen mit der Stadt die Möglichkeit zu eruieren, dass wir die Kollaustraße natürlich ausbauen können. Wir haben, und das muss man klar sagen, kaum Zweitliga-Bedingungen, was den Nachwuchs angeht an der Kollaustraße. Wir haben anständige Bedingungen für, sag ich mal, das reine einzelne Profiteam, aber alles, was da drunter sozusagen dann ist, hat echt mit den Bedingungen zu kämpfen. Und ich danke da Fabian Seeger und Benny Liedtke wirklich ganz, ganz doll, dass sie mit den Bedingungen wirklich eine gute Arbeit leisten und auch eine aufbauende Arbeit leisten. Und ich finde auch, dass wir da auch in der Kommunikation Benny Liedtke, Fabian Seeger, Carsten Rotenbach, Andreas Bornemann wirklich auch gegenseitig uns fantastisch befruchten. Wir brauchen mehr Plätze. Die können wir hoffentlich bekommen, aber auf der anderen Seite bauen wir an der Kollaustraße, wenn wir denn dann loslegen, wahrscheinlich auch die teuersten Fußballplätze, die Fußball-Deutschland je gesehen hat. Das ist dann auch wieder in dem Sinne ein wirtschaftlicher Nachteil, weil wir es natürlich so bauen, dass wir auch den Nachbarinnen gegenüber ein weiteres, die Möglichkeit bieten, dass sozusagen, sollte denn eine Jahrhundertflut oder ähnliches kommen, dass wir die Möglichkeit haben, dass noch mehr Wasser aufgenommen werden kann, obwohl da, ich meine, es sind auch nur Rasenplätze, aber obwohl da dann sozusagen Plätze drauf sind. Und das sind Nachteile, die wir haben. Das ist, man kann jetzt sagen, das sind innerstädtische, also sind die Nachteile eines innerstädtischen Fußballvereins, der keine Flächen hat. Aber es ist natürlich auch ein Nachteil, und da kommen wir dann auch in die sportpolitische Ebene, wo wir sagen müssen, gegenüber Standorten wie Kaiserslautern und anderen, wo die Stadien sozusagen auch den Kommunen eher gehören, wo dann natürlich auch finanzielle Dinge mit der Politik ausgehandelt werden, die dann auch mal in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten ein bisschen einfacher für die Teams sind. Das haben wir hier nicht. Es geht mir auf der anderen Seite nicht um Zuwendung, also finanzieller Art, aber es geht mir manchmal ein bisschen um die Entbürokratisierung, was Flächen angeht. Und das fehlt uns. Wir haben, wie gesagt, über Stadion haben wir schon gesprochen. Wir können vielleicht Dinge im minimalen Maße da noch irgendwie ändern.
Aber was mit dem Ballsaal, Haupttribüne, war ja auch mal immer.
Das ist auf jeden Fall ein Thema, wenn wir denn auch unser nächstes und ein anderer Fußball ist möglich, bedeutet eben auch finanziell einen anderen Schritt gehen zu können, wenn wir unseren für den Herbst geplanten Weg einer alternativen Finanzierung zu finden mit der Genossenschaft. Wie gehen wir sozusagen mit Investitionsmaßnahmen auch im und am Stadion sozusagen um? Das wird ein großer Faktor sein, der uns helfen wird. Wir werden nicht nur der erste Verein sein, der eine Gemeinwohlbilanz erstellt hat, schon im letzten Jahr. Das ist uns tatsächlich auch inhaltlich wichtig, sondern wir werden auch der erste Verein sein, der wahrscheinlich die gemeinwohligste Finanzierungsform, die es mindestens in Deutschland gibt, aufsetzen. Das ist die Genossenschaft, und die wird uns einen nächsten Schritt ermöglichen oder zumindest einen Schritt zur Konsolidierung. Und dann müssen wir eben sehen, wie kommen wir in Finanzierungsmöglichkeiten in den sportlichen Bereich, was ich vorhin schon ansprach, dass wir eben sagen können, okay, wir etablieren uns auch dort sukzessive Schritt für Schritt weiter. Das wird die Strategie sein. Wir haben ansonsten die Voraussetzung, tatsächlich ein etablierter Bundesligist zu werden, ähnlich wie es, ich sage jetzt mal, die etablierten Bundesligisten Augsburg, Mainz, gut, Freiburg ist für mich schon mehr als ein etablierter Bundesligist, aber das sind so die Wege, die wir da beschreiten wollen.
Du hast jetzt gerade Finanzierungsmodelle angesprochen, Einnahmequellen, die ihr ja auch erschließen müsst, also ihr kassiert jetzt mehr als 33 Millionen Euro an Fernsehgeldern. Es gibt den neuen Puma-Deal, der so um die 2 Millionen nochmal einbringt. in gewisser Hinsicht müsst ihr das Kommerzspiel, gegen das ihr euch in anderer Weise auch mal wieder aussprecht, ja auch mitspielen, oder?
Ja, also niemand hat beim FC St. Pauli jemals gesagt, dass wir kein Geld verdienen wollen. Und wir sind eine absolute Marke, auch im Profifußball. Wir sind einer der Top 6 Marken im deutschen Profifußball, wo wir natürlich diese Strahlkraft selbstverständlich monetarisieren mit Partnern, mit passenden Partnern. Und da verzichten wir eben, und das darf man uns immer gerne mal in dem Vorwurf, ach, das ist ja so doppelmoralisch, die sind gegen Kommerz, vermeintlich.
Ja, das habt ihr ja, glaube ich, auch nie gesagt, dass ihr gegen Kommerz seid.
Und ne? Das ist für mich aber auch so wichtig, dass man da eben einfach mal sagt, nein, wir sind überhaupt nicht doppelmoralisch. Wir verzichten jedes Jahr auf einen tatsächlich eklatanten Betrag, der uns sozusagen in einer Finanzierungslücke, ich habe vorhin von diesen ungefähr 30 Millionen gesprochen, wo man eben sagen kann, ich sag mal, ein Fünftel, Sechstel davon könnten wir uns eigentlich pro Jahr irgendwie vielleicht sogar noch finanzieren. Das Problem ist aber, damit würden wir genau unserem Markenkern und dem, was wir auch mit unseren Mitgliedern und als mitgliedergeführter Verein auch nach außen darstellen wollen, widersprechen. Und das tun wir nicht. Und das werden wir auch nicht tun. Deshalb sind wir auch nicht doppelmoralisch. Das ist, mag eine Differenzierung sein, die viele Leute da draußen schon wieder nicht antizipieren wollen oder können und die uns dann immer gerne auch natürlich das auch dafür nutzen, um uns gegebenenfalls irgendwas vorzuwerfen oder zu kritisieren. Aber es ist unser Weg, dass wir unseren Stadionnamen nicht vermieten, dass wir unseren oder vergeben, dass wir eine Einsingphase von 15 Minuten haben, dass wir keine, sage ich jetzt mal, dreistöckigen LED-Wände im Stadion haben, dass wir auf Partnerschaften auch mal verzichten, dass wir auf Sportwetten verzichten, wo natürlich auch schon wieder eine spannende Thematik und wo man auch eine Diskussion drauf setzen kann. Ja, jetzt haben sie auf Sportwetten verzichtet. Übrigens, ich würde jetzt fast sagen, als einziger Bundesligist, vielleicht sogar, ja, als wahrscheinlich aller 36, die in Bundesliga 1 und 2 dabei sind. Und warum haben wir das getan? Wir haben das getan, weil wir fest davon überzeugt sind, dass dieses Geschäftsmodell auch für uns nicht passend ist. Es sind globale Konzerne, die in steuersparenden Ländern meistens unterwegs sind, die möglicherweise, und ist natürlich immer wieder schwer, dem auch Nachweis zu erbringen, aber durchaus auch zumindest die Tendenzen aufmachen, dass Spiele vielleicht auch mal anders ausgehen, als sie vielleicht ausgehen sollten. Und das sind Dinge, wo wir sagen, sie nehmen großen Einfluss und sie nehmen großen Einfluss auf unseren Sport. Und das wollen wir nicht. Und dann gleichermaßen werden wir natürlich dann angegangen. Aber dann habt ihr ja mit einer Spielbank abgeschlossen. Und ich finde das immer so lustig. Richtig ist, wir haben uns entschieden, mit den Sportwetten aufzuhören, wo wir mit der Spielbank schon ein halbes Jahr vorher eine Vereinbarung unterzeichnet haben, aber erst für eine kommende Saison. Dementsprechend war es zeitlich vom Ablauf her total doof, kommunikativ auch doof, aber das Wesentliche wird nie thematisiert. Eine Spielbank ist nicht das gleiche Geschäftsmodell wie eine Online-Sportwette. Ja, und es ist auch weder eine Konzernstruktur, es ist sehr lokal, es ist am Ende mit dem persönlichen sozusagen auch Blick zumindest nochmal drauf, wer kommt da rein, wer kommt da raus und so weiter. Es ist auch, und das ist ja ein...
Aber auch kein Wohltäterverein.
Es ist auch kein Wohltäterverein. Nein, es ist trotzdem spielsuchtgefährdend, da muss man bitte drauf achten. Das wird auch niemand beim FC St. Pauli verneinen und dem stellen wir uns auch. Und trotzdem ist es eben nicht vergleichbar mit dem, was an Milliarden sozusagen global im Sport mit Sportwetten eingesetzt, umgesetzt und vielleicht auch manipuliert wird. Und das ist unser Kernansatz, warum wir sagen, wir wollen nicht mit Sportwetten arbeiten. Und die Spielbank ist für uns ein lokaler Partner, der lokal auf der Reeperbahn situiert ist, der auch mit Partnern sozusagen versehen ist, die in Hamburg und im Umfeld.
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden?
Ui, 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 ui.
Und den allertiefsten Dschungel erforschen?
Wow.
Ganz allein verlorene Goldschätze finden?
Ding.
Und an den größten Dreckschrauben, die die Welt je gesehen hat?
Ding.
Dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery Plus.
Hält gute Sachen und auch für uns gute Sachen mitmachen. Und dementsprechend sind wir da auch vernünftige Geschäftsleute und sagen, wir werden natürlich vertragsgemäß mit der Spielbank Hamburg weiterarbeiten. Und dann werden wir mit Sicherheit auch das Thema Spielsucht nochmal spezifisch uns anschauen, wenn es dann in die weiteren Gespräche geht. Aber wir verhalten uns vertragskonform und auch das gehört zu einem vernünftigen, zu einer vernünftigen Arbeitsweise zwischen Partnern und das tun wir in dem Fall.
Dieser Spagat zwischen Geld verdienen und moralisch richtig zu handeln, und der ist ja nicht immer ganz leicht. Du bist auch im DFL-Präsidium, vertrittst da auch deine eigenen Werte, die vielleicht nicht alle dort teilen. Kann man, oder was sind denn konkrete Punkte, wo der FC St. Pauli Einfluss nehmen kann überhaupt auf dieses ganze System der 36 Profiklubs in Deutschland? Oder seid ihr nicht nur ein viel zu kleiner Fisch im großen Teich, der dieses ganze System überhaupt nicht ändern kann, sondern sich nur die Zähne ausschlägt und immer gegen die Wand rennt?
Also finde ich gut die Frage. Also allein, und ich stelle mir die Frage natürlich auch immer, weil ihr könnt euch vorstellen, das ist nicht immer der größte Vergnügungsfaktor, den man dort erlebt. Es ist tatsächlich so, und das wünsche ich mir von vielen Menschen, und ehrlicherweise ist das auch mein persönlicher Eigenantrieb, wir müssen aktiv bleiben. Genauso wie wir im Fußball aktiv bleiben müssen, wenn man mal einen Rückschlag hat. Und das bedeutet aktiv mitgestalten. Das bedeutet, vielleicht auch in einer Position zu sitzen, die für den FC St. Pauli manchmal seine Herausforderungen mit sich bringt. Und das heißt, wir gehen aktiv in die Gestaltungsrolle mit rein, weil auch wenn wir nur einer von 36 oder im Präsidium und dann einer von 7 Präsidialen in der DFL sind, werden die Diskussionen natürlich anders geführt, wenn du, ich sag jetzt mal, nur 7 Gleichdenkende hast, als wenn du dann vielleicht mal vielleicht noch 2 oder 1.
Zumindest eine kleine Opposition.
Zumindest mal einen anderen Gedanken mit reinbringt. Und ich sage immer, die Entscheidungen werden dort vielleicht einfach nur ein paar Prozent weniger schlecht geführt. Und das würde mir ja schon reichen, um ein bisschen was zu erreichen. Werde ich deshalb die großen Durchbrüche im deutschen Fußball, und schwinge ich mich jetzt auf hier als der weiße Ritter des deutschen Fußballs? Nein, das ist auch nicht mein Anspruch. Mein Anspruch ist, meine Perspektive, die nicht nur meine persönliche ist, sondern die in der Sozialisation von 30 Jahren FC St. Pauli Mitglied, FC St. Pauli Funktionär und so weiter stecken, in Absprache auch mit unseren Mitgliedern dort zu vertreten und auch diesen Punkt immer einzubringen. Halte ich mich an demokratische Abstimmung? Selbstverständlich. Und ich werde mich am Ende, wenn wir uns für Dinge entscheiden, die dann, sage ich mal, nicht 100% dem FC St. Pauli entscheiden, kann ich immer mit Nein stimmen, werde mich aber an das demokratische Momentum halten. Und was kann ich konkret bewegen? Und ich finde, das darf man immer nicht ganz so unter den Tisch fallen lassen. Der FC St. Pauli ist nun schon der Bereiter der gesamten Diskussion rund um 50+1, dass sie überhaupt so geführt wird, wie sie geführt wird. Wir haben 2018 Andreas Rettich und meine Person eingebracht, wo wir gesagt haben, wir wollen, dass es rechtssicher gemacht wird. Wir befinden uns jetzt schon gefühlt seit einem Jahr auf der Finalisierung dieser Festlegung. Was ist eigentlich bedeutet 50+1? Wie wird es umgesetzt? Und das ist ein Riesenschritt für den deutschen Fußball. Dort haben wir eine Mehrheit unter den 36 erreicht. Und das ist ein wesentlicher Punkt. Ein wesentlicher Punkt ist auch, wenn es homöopathisch ist, leichte und kleine Veränderungen in der Erlösverteilung der TV-Gelder. Das ist ein wesentlicher Aspekt in den nächsten Monaten. Es wird einen Abschluss wahrscheinlich Richtung Herbst geben, was die Erlöse für die kommenden 4 Jahre ab der nächsten Spielzeit geht. Und auch dort einzubringen, warum der FC St. Pauli für Regulierung steht und für, also einerseits gleicherer Verteilung der TV-Erlöse, aber auch Regulierung steht. Wir finden mit all diesen Punkten mehr und mehr Gehör. Die DFL-Geschäftsführung mit Marc Lenz und Steffen Merkel erheben das Wort im europäischen Umfeld, was Regulierung angeht, weil es hört ja nicht in Deutschland auf, dass es ungerecht zwischen Bayern, München und Magdeburg alleine ist, sondern es ist ja tatsächlich, Bayern München übernimmt ja St. Pauli-Position innerhalb der Europäischen Union. Das ist ja immer ganz spannend zu sehen, wo sie auf einmal, sage ich mal, auf der einen Seite sagen, wir sind die Lokomotive der deutschen Liga, was stimmt, ohne Wenn und Aber, würde ich Jan Dresen auch nie widersprechen, verstehen wir uns viel zu gut, aber auf der anderen Seite hat er dieselbe Argumentation wie der FC St. Pauli, wenn es um die UEFA-Verteilung rund um PSG, Man City, Themen um die Erlösverteilung und so weiter geht. Und deshalb, was schwebt mir konkret vor? Was sind die nächsten Schritte? Bei der TV-Geldverteilung auf jeden Fall ein gerechteres Moment zu schaffen. Möglichst ähnlich wie in der zweiten Liga, wo es spannend wird, weil in der ersten Liga sind die Brüche noch viel krasser als in der zweiten Liga. Dann hast du den ganzen internationalen Wettbewerbskalender. Alles richtet sich nach Entscheidungen der FIFA. Jetzt werden das erste Mal die nationalen Verbände etwas lauter, werden gegen diesen Kalender in dem Sinne angehen, weil natürlich die nationalen Ligen kein Interesse daran haben, dass die FIFA im Grunde genommen, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, mit der FIFA-WM nichts anderes aufbaut als das, was eine externe Agentur damals als Super League verkauft hat. Und da kommen wir dann wieder in eine Verteilungsdebatte, nämlich, dass die zwei Clubs, die in Deutschland mitmachen, oh Wunder, es sind Borussia Dortmund und Bayern München, natürlich sagen, oh, lass uns mal nicht so gegen den internationalen Kalender wettern, weil wir müssen uns doch auch, ich sag jetzt mal, strategisch und diplomatisch auf der Weltbühne des Fußballs als Deutsche wieder ganz gut verhalten, nachdem wir in Katar ja so niedergeschmettert wurden, weil wir uns die Hand vor den Mund gehalten haben. Deshalb müssen wir uns ein bisschen sanfter gestalten. Nein, müssen wir nicht. Wir müssen die Dinge, und dafür sind wir als DFL-Präsidium gewählt, und das ist etwas, was ich dort einbringe, wir müssen uns um die deutsche Fußballliga kümmern oder um die beiden, erste und zweite Bundesliga. Und diesen Fokus immer wieder reinzubringen, wo du natürlich die Fliehkräfte hast, dass die einen immer nur in die Welt und nach Europa gucken und die anderen sagen, ich möchte in der zweiten Liga etabliert sein, um zumindest halbwegs planbar agieren zu können, auch im Sinne der Mitarbeitenden, dass wir eine planbare Finanzierung am Ende darstellen können. Das ist meine Aufgabe und die macht wahnsinnig viel Spaß und 50+1 ist tatsächlich absolutes Steckenpferd. Wie gehen wir jetzt auch mit den ganzen Themen rund um Hannover 96, RB Leipzig und Bayer Leverkusen und VfL Wolfsburg um und wie machst du das auch realpolitisch? Das gehört auch immer mit dazu, abzuwägen. Du kannst jetzt nicht einfach VfL Wolfsburg enteignen und sagen, das geht so nicht, sondern wie kann denn der VfL Wolfsburg wieder ein wenig partizipativer, mitgliederorientierter und damit auch communitybasierter funktionieren? Und ich finde, die Ausnahmeklubs Leverkusen und Wolfsburg haben eine Verantwortung der demokratischen Mehrheit gegenüber, sich hier zu bewegen.
Ja, auf jeden Fall. Ein schönes Bild, was du da gezeichnet hast, dich als weißer Ritter, das können wir gerne mal abbilden.
Bitte nicht.
Nein, keine Sorge. Bitte nicht. Das machen wir nicht, aber unabhängig davon, du hast gerade das System angesprochen, auch in Richtung Internationalisierung. Es scheint ja immer noch zu funktionieren, sonst wäre gar nicht so viel Geld da und würde nicht so viel Geld auf den Markt gespült werden. Es gibt ja andererseits seit Jahren immer schon Leute, die prognostizieren, irgendwann bricht es zusammen oder funktioniert nicht mehr. In jedem Fall hat es die Tendenz ein bisschen zu nerven, wenn die Schere so weit auseinanderklafft. Hast du Sorge, dass das nicht mehr wirklich aufzuhalten ist? Oder meine, andererseits würdest du dich wahrscheinlich auch nicht dafür einsetzen, wenn du nicht die Hoffnung hättest, man kann das zumindest ein bisschen eindämmen.
Man kann immer nur aktiv sein, wenn man glaubt, dass man was verbessern kann. Sonst müsste man sich ja, sage ich mal, sonst wird man ja irgendwann vielleicht ein bisschen ballerballer. Und für mich ist es einfach wahnsinnig wichtig, wir sehen ja, wie es funktioniert. Und wir können nicht auf der einen Seite ein amerikanisches Sportmodell kommerziell versuchen zu kopieren, nämlich mit dem maximalen Erlösfaktor. Aber auf der anderen Seite die Regulierung des amerikanischen Sportsystems nicht gleich mitdenken. Also ob das der Salary Cap ist, ob das die Trades sind. Also dass man eben dann auch sagt, der beste, talentierteste Spieler geht eben zum schlechtesten Club. Das sind jetzt keine Anregungen. Ich sage jetzt nicht, dass wir das amerikanische System wollen. Das ist mir ganz wichtig. Ich sage nur, wir denken, wir müssen die NFL kopieren. Aber wir denken es ohne die Regulierung, die damit verbunden sind. Und das wird nicht funktionieren. Und deshalb laufen wir gerade Gefahr, und das ist das Schlimme, der Sport steht nicht mehr im Mittelpunkt, sondern rein das wirtschaftliche Element, wie erhöhen wir alle unsere Erlöskapazitäten auf dem Rücken der Spieler, auf dem Rücken des Spielkalenders mit immer mehr Spielen, immer mehr Wettbewerben, und damit am Ende marginalisieren wir und verkleinern wir eigentlich den Sport, weil ich sage jetzt mal, wir haben ja jetzt schon die Situation, wir gucken eigentlich jeden Tag, können wir ein Fußballspiel im Fernsehen schauen. Also können wir sowieso, aber ich meine auch in Deutschland fast, weil die Wettbewerbe ein bisschen auseinandergezogen werden. Dann hast du noch die Conference League, dann hast du die Euro League, dann hast du die Champions League, dann hast du bald die Club-WM, dann hast du den Nations Cup, also der Länderspiele. Und da müssen wir aufpassen, dass wir das nicht völlig durchdrehen ohne Regulierung, weil am Ende werden die Spieler das nicht mitmachen können, nicht aushalten können, und da bin ich sehr auf Seiten der Spielervereinigung und setze mich da auch für die Stimme ein, was den internationalen Spielkalender beispielsweise angeht. Und ich finde eben auch, und da seid ihr beiden ja auch als Kollegen der schreibenden Zunft auch immer gerne bei diesen ganzen Transferthemen und so weiter tief drin, wir müssen wirklich aufpassen, was das sozusagen mit uns allen macht, dass sozusagen inzwischen Berateragenturen mit den Spielern, teilweise auch mit den Trainern, und da wird zum Beispiel auch schwierig. Ich halte es für absolut nicht compliant und unter Good Governance Aspekten völlig neben der Kappe, dass Beratungsagenturen sowohl Spieler als auch Trainer vertreten dürfen. Ist für mich ein absolutes No-Go.
Das heißt, es sollte nur Agenturen für Trainer und nur für Spieler geben?
Absolut, ja, weil es ist einfach, damit ist Tür und Tor auch, sage ich mal, für mögliche, ach komm, nimm doch nochmal den Spieler mit und so weiter. Und das ist nicht im Sinne des Sports ist auf jeden Fall aus meiner Sicht untragbar. Und das sind so Dinge, da müssen wir echt aufpassen, dass wir uns nicht, sage ich mal, dem rein wirtschaftlichen Aspekten unterwerfen. Am Ende geht es darum, die Leute wollen, ich sage es jetzt mal, HSV gegen St. Pauli gucken und zwei Wochen drüber sprechen. Was war gut, was war schlecht, warum hat der HSV 1-0 gegen den FC St. Pauli gewonnen, wie hat er das gemacht und so weiter und so fort. Und ehrlicherweise, da ist es dann auch nicht ganz so relevant, ob da der Haaland gegen den Xavi Simons spielt, sondern da ist echt relevant sozusagen in dieser gesamten Verein spielt gegen Club und wie bewegt das sozusagen die Menschen. Da können auch Dieter gegen Peter spielen, das wird die Leute immer interessieren, und deshalb ist mir auch diese ökonomische Denkweise, wir brauchen mehr Haalands, und wenn du ein Haaland hast, dann fließt Milch und Honig. Ja, das ist ein unfassbar geiler Kicker, aber der kann nicht über Man City stehen, also sag ich jetzt mal, oder er kann auch nicht über dem FC St. Pauli stehen. Und auch dort verschieben sich die Elemente zu sehr von den Vereinen, die sozusagen über Jahrzehnte Marken aufgebaut haben, zu den einzelnen Spielern. Auch dort muss es Regulierung geben, ja, weil es ist eben kein Einzelsport, es ist ein Teamsport. Und dieser Teamsport ist wichtig.
Was außer Frage steht, ist, dass eure Marke auf jeden Fall ja noch größer ist als jeder einzelne Spieler, Kader und Präsident des Vereins.
Das ist auch, ja, das ist absolut wichtig, ja.
Du hast eben gesagt, ihr seid, siehst euch in den Top 6 der deutschen Profiklubs als Marken. Ist das vielleicht eure größte Chance, euch auch in der Bundesliga zu etablieren, eben weil ihr gegenüber, jetzt sage ich schon wieder Heidenheim, aber dieser Art von Clubs einen Vorteil habt?
Naja, es ist immer mal interessant, wenn der FC St. Pauli es schafft, sportlich ambitioniert über Jahre zu arbeiten, dass natürlich das Interesse auch von Spielern groß ist, beim FC St. Pauli arbeiten, spielen zu wollen und hier wohnen zu wollen, weil Hamburg einfach eine riesige, tolle Stadt ist und Hamburg ist natürlich auch ein Asset und wir freuen uns total, als FC St. Pauli die Stadt Hamburg repräsentieren zu dürfen. Das ist in der ersten Bundesliga, das ist etwas, was wir auch mit Respekt angehen, weil wir es nicht gewohnt sind, dass wir der einzige Vertreter der Stadt sind, der Rot-Weiß in dem Fall vertreten darf, und zwar die rot-weiße Hamburg-Fahne. Und das ist etwas, was wir tun wollen. Und das führt schon dazu, dass auch viele Spieler, wie gesagt, Lust haben zu kommen. Und der FC St. Pauli ist ein Aushängeschild. Und wenn du verschiedenste Maßstäbe mal anguckst, egal ob es was die Vermarktung angeht, was eben die Marke angeht, was die Auslastung des Stadions angeht, natürlich prozentual, weil wir nur in Anführungsstrichen 30.000 Plätze knapp haben, was die Mitgliedsanzahl angeht, was die, also in allen oder in ganz vielen Parametern, die wir auch darstellen können. Wir haben unsere Mitgliederzahl, seitdem ich anfing, glaube ich, von knapp 18.000 auf 44.000 Mitglieder jetzt steigern können. Das sind alles Themen, wo wir, ich sage jetzt mal bummelig, immer unter den Top 15, ne, also unterschiedlich in der Marke, ein bisschen höher, aber wo wir unter den Top 15 sind. Und das ist natürlich auch ein Punkt, wo sind wir es nicht? Und diese Felder sich anzugucken, wo sind wir es nicht? Da müssen wir eben schauen, wie arbeiten wir uns da sukzessive ran? Und auch das ist sozusagen die Strategie auf dem Weg, zu gucken, wie schaffen wir es, etablierter Bundesligist werden zu können? Und das kann, wie gesagt, auch wieder über mehrere Jahre dauern. Das kann auch mal Höhen und Tiefen mit sich bringen, ohne dass wir, wie gesagt, durchdrehen und jetzt einfach glauben, weil wir jetzt mal aufgestiegen sind, können wir über Wasser gehen und weil wir jetzt aufgestiegen sind, können wir jetzt auch aus jedem Euro, den wir einsetzen, immer gleich 10 machen. Das werden wir alleine nicht so schaffen, sondern das werden wir nur mit Fleiß, Klarheit und Entschlossenheit in unseren Entscheidungen treffen, mit der Kontinuität in der Arbeit, mit diesem Aufsichtsrat, der wirklich sehr gut ist, in unserer Arbeit mit den Mitarbeitern, die wirklich alles geben, dass wir uns ein bisschen besser machen jeden Tag. Und das ist ein Weg, den wir gehen müssen.
Okay, es gibt ja immer die beliebte Frage, wo sieht man den Verein, wo sieht man sich in 5 Jahren? Bevor du mir aber das über den FC St. Pauli sagst, wenn wir dich schon mal hier haben, der FC St. Pauli ist ja ein basisdemokratisch geführter Verein. Du, bitte als Ironie verstehen, hast ja jetzt eine Amtszeit, die schon eher in Richtung Autokrat heranreicht mit 10 Jahren. Du scheinst aber Spaß dran zu haben. Wie geht's denn für dich weiter? Wie sind denn so deine Zukunftsplanungen?
Ich kann ja nur sagen, und es ist ja bei einem mitgliedergeführten Verein so, solange Menschen das Gefühl haben, wir als Präsidium und Aufsichtsrat, und wir arbeiten schon wirklich eng miteinander, auch teilweise, wo man dem einen oder anderen dann mal sagt, okay, da sind wir ein bisschen gemeinschaftlich zu operativ und zu eng oder so. Das ist aber immer kritisch, immer mit der nötigen sozusagen auch Eingabe von anderen. Und wenn Menschen das Gefühl haben, man moderiert diesen Verein anständig und man moderiert ihn mit all seinen Herausforderung, weil natürlich Basisdemokratie wird immer so als Schlagwort benutzt. Natürlich gibt es auch Entscheidungen, die fällst du wirklich im relativ kleinen Kreis. Dann musst du dir wieder möglicherweise den Vorwurf anhören, das war aber ein zu kleiner Kreis. Das muss man ausmoderieren, das muss man miteinander besprechen. Und das tun wir, finde ich, anständig, weil die Menschen, die zusammenarbeiten, einfach Spaß miteinander haben. Also, und Spaß jetzt nicht im Sinne verstehen, hey, wir sind da so eine Halligalli-Truppe, sondern wir arbeiten gut miteinander. Und wenn Menschen das Gefühl haben, dass das in Ordnung ist, dann mache ich diesen Job sehr gerne, weil ich, Das ist hier vielleicht auch der Grund, warum ich dann manchmal ein bisschen zu emotional wäre. Das werde ich ja nicht, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich muss das jetzt spielen, sondern ich verfolge diesen Verein seit knapp 30 oder 30 Jahren und er ist mir ans Herz gewachsen und hört sich immer pathetisch an, aber ich habe diesem Verein viel zu verdanken. Ich gebe gern was zurück. Und ich musste nach dem Aufstieg tatsächlich mal ein bisschen Energie tanken, weil das wirklich zehrend war, auch wenn es erfolgreich war, war es zehrend. Aber ich habe Lust, diesen Verein in die nächste Etappe zu bringen. Und wenn die Menschen mir Vertrauen schenken wollen, dann dürfen sie gerne mit mir darüber sprechen und ich werde dann Antwort geben.
Und als allerletzte Frage heute, auch mit einem Blick auf die Uhr, wenn du sagen müsstest, seid ihr in 5 Jahren ein gestandener Bundesligist, ja oder nein?
Ja.
Das ist meine Ansage.
Okay. Wo wir in 5 Jahren stehen, kann ich dir nicht sagen, kann ich euch allen nicht sagen. Ich kann nur sagen, wo wir in der Woche stehen werden, nämlich bei der nächsten Folge. Dann im Vorwege des Spiels bei Union Berlin. Aber was ich jetzt sofort sagen kann, erstmal herzlichen Dank, Oke, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du dir viel Zeit genommen hast, hier vor dem Bundesliga-Start nochmal bei uns reinzuschauen. Also mir hat es viel Spaß gemacht und ich hoffe mal, für dich war es auch okay, Max.
War eine sehr, sehr gelungene Premiere, würde ich sagen. Vielen Dank auch von mir, Oke. Und ja, wir sehen uns wieder am Millerntor spätestens am Sonntag. Und bis dahin, bei uns sagt man Tschüss. Und bis bald.
Auf Wiedersehen. Danke, Max und Rupert.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden? Ui, 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 ui. Und den allertiefsten Dschungel erforschen? Wow. Ganz allein verlorene Goldschätze finden? Ding. Und an den größten Dreck schrauben, die Welt je gesehen hat? Ding. Dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Ja. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery+.